Bei Crimson Desert gab es während der Entwicklung wohl einiges an Ärger. Der Streit um die 250 Millionen Dollar bei Subnautica 2 geht weiter und Pokémon Go war eigentlich ein Weltkartenprojekt. Moin miteinander, ich bin Paul und ich war irgendwie noch nicht wieder bereit für Montag. Der überrascht mich jedes Mal. Die Gamestar News werden euch präsentiert von Memory PC. Dort bekommt ihr euren Gaming-PC genauso, wie ihr ihn selbst bauen würdet, nur fertig montiert, geprüft und ready to play. Ein echter Geheimtipp zum Spezialpreis von 1.199 Euro ist die Community Edition. Den Link zum System findet ihr direkt in der Videobeschreibung. Der Release von Crimson Desert kam mit sehr gemischten Reaktionen daher. Doch viele Mitarbeiter von Entwicklungsstudio Pearl Abyss warten wohl schon länger intern von den Schwächen von Crimson Desert, wurden von ihren Chefs aber nicht erhört. Das berichten zwei anonyme Quellen. Die Identität der Quellen können wir nicht bestätigen, aber beide posteten ihre Berichte auf der Seite Blind, eine Plattform, die nur für Gaming-Industrie-Insider ist und die die Identitätsbestätigung der User verlangt, bevor sie eintreten. Die Texte wurden per KI aus dem Koreanischen übersetzt, es könnte also sein, dass einige Nuancen und Kontext fehlen. Die Quellen berichten, dass kritische Stimmen in der Firma unterdrückt werden und nur gehorsame Untergebene zählen. Als Zelda Tears of the Kingdom veröffentlicht wurde, hieß es, dass man schnell auch Himmelsinseln im Spiel haben müsse, die aber keinen Sinn ergeben. Man baute Systeme aus unterschiedlichsten Spielen auch in Crimson Desert ein, aber ohne zu verstehen, warum sie überhaupt in den anderen Spielen existieren. Dies sei auch der Grund, warum die Crimson Desert in Crimson Desert kaum erwähnt wird. Die Story wurde erst ganz kurz vor Release fertig, nachdem sie mehrfach umgeworfen wurde. Angeblich bestätigten weitere Pearl Abyss-Mitarbeiter die Postings. GameStar hat Pearl Abyss um eine Stellungnahme gebeten. Weiter reagiert das Studio bereits auf das Feedback der Spieler und hat heute Morgen einen ersten gigantischen Patch zum Spiel veröffentlicht. Der dreht an einem ganzen Haufen Stellschrauben, verbessert das Balancing, behebt Bugs und so weiter. Auch die Steuerung wird überarbeitet. Die vollen Patchnotes verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Darüber hinaus fielen Spielern Gemälde im Spiel auf, die KI-generiert aussahen. Außerdem stand auf der Steam-Seite nicht, dass Crimson Desert generative KI nutze. Pearl Abyss bestätigte die Beobachtungen und entschuldigte sich. Dies seien Platzhalterbilder gewesen, die man übersehen habe. Man wollte die Bilder vor dem Launch eigentlich noch entfernt haben. Auch geben sie zu, dass sie den Nutzen von KI hätten markieren sollen. To take back what was stolen. Der Streit um einen 250 Millionen Dollar Bonus bei Subnautica 2 zwischen Studio Unknown Worlds und Publisher Krafton geht weiter. Der Early Access Release im Mai kam angeblich nicht vom Team, sondern wurde von Krafton geleakt, behaupten die Anwälte von Unknown Worlds. Das soll Subnautica 2 erheblich geschadet haben, weil das hin und her die Community noch mehr verwirrt. Das Datum wurde einen Tag nach der Wiedereinstellung des gefeuerten CEOs Ted Gill angekündigt. Und das, obwohl das Gericht in seinem Urteil Krafton ausdrücklich verboten hat, sich in die Early Access Pläne einzumischen. Die Ankündigung des Datums ging zwar von Steve Papoutsis aus, der nach Gill CEO von Unknown Worlds wurde, aber den hat wiederum Krafton eingesetzt, nachdem die originalen Chefs rausgeschmissen wurden. Unknown Worlds beschuldigt Krafton also konkret, Papoutsis erlaubt zu haben, den Release-Termin in einem Memo zu leaken. Dadurch wurde jedoch der notwendige Marketingprozess, der mit der Ankündigung eines Spiels einhergeht, massiv beeinträchtigt. Krafton antwortete darauf, dass das Memo von Papoutsis einfach nur die Errungenschaft der Mitarbeiter von Unknown Worlds feiern sollte. Natürlich habe Gill weiterhin die volle Kontrolle über Subnautica 2. Der Streit um Subnautica 2 ist wirklich legendär komplex und langwierig. Wenn ihr mehr zum Rechtsstreit und den neuen Koop- und Basebuilding-Mechaniken wissen wollt, haben wir gerade frisch am Wochenende ein Video dazu gemacht, das wir wegen des ganzen Dramas auch nur dreimal umschneiden mussten. Den Link zum Video findet ihr hier oben oder unten in der Videobeschreibung. Pokémon Go ist nicht nur ein Spiel, es war jahrelang das größte Kartierungsprojekt der Welt. Zum Start in 2016 haben sich in nur 60 Tagen über 5 Millionen Leute die App installiert, sagt zumindest Niantic. Auch 2024 habe es noch über 100 Millionen Spieler gehabt. Wie sich herausstellt, wurden die von den Nutzern gesammelten Fotos und Videos der echten Welt genutzt, um ein gigantisches 3D-Modell der echten Welt zu bauen. Dieses wird jetzt dafür genutzt, um Lieferantenrobotern die Navigation in Städten zu erleichtern. Insgesamt wurden 30 Milliarden Bilder gesammelt. Oh Gott, hat Pokémon Go jetzt immer mitgefilmt, wenn ich einem Kumpel ein Pikachu auf den Kopf gesetzt habe? Nein, die Funktion kam erst 2020 ins Spiel. Seitdem kann man einige Gebäude mit der Handy-App dreidimensional scannen, um Ingame-Belohnungen zu erhalten. In den AGBs steht auch, dass das passiert, und vor dem Scannen gibt es sogar eine Benachrichtigung, dass die Daten an Niantic weitergeleitet werden, um Mapping-Daten zu sammeln. Mit dem Tool wird eine detaillierte 3D-Karte der echten Welt gebaut, die akkurater ist als GPS. Besonders in Großstädten können Hochhäuser, Brücken und Unterführungen die Signalwellen unterbrechen oder ablenken. Mit den Fotoscans kann die Umgebung jedoch auf den Zentimeter genau gemessen werden. Das hilft dann den oben genannten Lieferdrohnen, den richtigen Weg zu finden. Besonders in Städten wie Los Angeles, Chicago, Jersey City, Miami und Helsinki werden diese Drohnen bereits genutzt. Helsinki ist übrigens finnisch für Sonnenuntergang. Escape from Tarkov teilt seine Spielerschaft erneut auf. Aktuell gibt es eine Unterteilung zwischen PvE und PvP-Lobbys, aber anscheinend werden die PvP-Lobbys noch weiter unterteilt. Die Fans sind sich unsicher, ob dies eine so gute Idee sei. Normalerweise wird in Tarkov alle paar Monate der Fortschritt aller Spielenden gelöscht, damit sie wieder auf Augenhöhe gegen andere kämpfen können und nicht Spieler seit der ersten Stunde einen massiven Gear-Vorteil haben. Das nennt man einen Wipe. Es soll bald jedoch auch möglich sein, Charaktere zu spielen, die zum Start einer neuen Season nicht gewiped werden. Die werden nun jedoch laut Chef Nikita Bujanov nicht mit den normalen saisonalen Charakteren in dieselbe Lobby geschmissen. Natürlich ergibt es irgendwo Sinn, die permanenten und saisonalen PvP-Lobbys zu teilen. Jetzt fürchten jedoch einige, dass sich die Spielerschaft von Tarkov zu weit verdünnt. Immerhin wird unterteilt nach PvE, saisonalem PvP, permanentem PvP, 10 Karten und Tag-Nacht-Rotation. Die Netflix-Serie zu Assassin's Creed hat mit den Dreharbeiten begonnen. Die Serie wird in Rom 64 Jahre nach Christus spielen, das Jahr, in dem ein 7 Tage langer Großbrand die Stadt verwüstete. Der Cast wurde außerdem bekannt gegeben, ihre Rollen kennen wir aber noch nicht. Einen GameStar-Artikel mit dem gesamten Cast verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Laut Netflix sei die Serie ein spannender Thriller, der sich auf den geheimen Krieg zwischen zwei Schattenfraktionen konzentriert.
Nein, doch.
Am Wochenende fand ein Minecraft-Live-Showcase statt, bei dem neue Features für den Survival-Opa vorgestellt wurden. Im Hauptspiel kommt ein neues unterirdisches Biom hinzu, die Schwefelhöhlen. Statt bei der Höhlenerkundung nur Wasser und Lava auszuweichen, müssen wir jetzt auch noch die giftigen Schwefeldämpfe vermeiden. Die Dämpfe verursachen Schwindel. Dazu gibt's natürlich ein paar neue Blöcke und sogar einen neuen Mob, den Schwefelwürfel. Der kann Blöcke absorbieren, danach kann man ihn dann fast wie einen Fußball verwenden und durch die Gegend boxen. Ich bin mal gespannt auf die Minispiele, die dadurch entstehen, auch wenn es ein bisschen fies ist. Außerdem wurde Minecraft World angekündigt, ein Themenpark, der nächstes Jahr in London eröffnet wird. Hier soll die erste Minecraft-Achterbahn entstehen. Und ganz am Ende wurde mit einem mysteriösen Trailer Minecraft Dungeons 2 angekündigt. Viele hofften auf eine neue Dimension hinter dem großen Portal in den uralten unterirdischen Städten, da der Nether und die Enddimension vielen etwas zu langweilig werden. Naja, diesmal nicht, aber vielleicht gibt's ja irgendwann mal ein End-Update.
And it starts right now.
Dank der Europäischen Union erhält die Switch 2 ein neues Modell. Das kann aber nichts Besonderes, außer einer wichtigen Sache, man kann den Akku austauschen. Laut EU-Verbraucherschutz ist es nämlich ab 2027 verpflichtend, dass alle batteriebetriebenen Konsumentengeräte den Austausch von Batterien erlauben müssen. Das gilt bei der Switch 2 sowohl für die Konsole selbst als auch für die Joy-Cons. Wann die neue Version kommt, ist noch unklar. Das wär's mit den News für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet noch was lernen. Seht mal, was habt ihr so am Wochenende gemacht? Ich war auf einem sehr schönen Konzert. Die genieße ich eigentlich viel zu selten. Morgen sind wir natürlich wieder hier. Ihr hoffentlich auch. Nehmt euch gerne ein Abo mit, dann klappt das nämlich auch. Und das wär's von mir. Ich sag, kick mal wieder in und tschüss. Euer Paul.